Das gibt ja ganz.
Läuft das?
Ja? Könnt ihr mich einmal alle hören, einmal das zu Beginn? Auch hinten. Sehr schön, das ist eine gute Voraussetzung, ja, fürs Verstehen. Es gibt ja in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, ganz viele Geschichten, wo Gott durch Wunder wirkt, wo Menschen auf ihn vertrauen und Gott hilft ihnen dann durch ein Wunder. Ich möchte heute mit euch über eine Geschichte nachdenken, wo Menschen auch auf Gott vertrauen, ihn sogar, wie es im Psalm heißt, fürchten, aber dann die ganze Geschichte funktioniert durch menschliches Handeln. Die beiden Hauptpersonen in der Geschichte heute verlassen sich voll auf ganz auf Gott und leisten dann Widerstand. Die Frage, befolge ich eine Anordnung, die ich bekomme, egal ob im Beruf oder sonst im Alltagsleben, die kann schwer sein, weil wenn ich eine Anordnung nicht befolge, mit der ich mich aus religiösen Gründen, von meinem Glauben her oder aus anderen Gründen nicht befolgen kann, dann kann es sein, dass ich Nachteile bekomme. Viele von den Menschen, die von Gott klare Anweisungen bekommen haben und die mit ihm gegangen sind, die Propheten im Alten Testament, haben dann große Probleme bekommen, auch die ersten Nachfolger von Jesus. Und viele von denen sind bekannt geworden. Es gibt aber auch einige, die, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich nicht diesen Bekanntheitsgrad haben. Und die beiden Frauen möchte ich euch heute jetzt vorstellen. Die spielen eine ganz große Rolle am Beginn vom zweiten Buch Mose, wo es ja darum geht, dass die Israeliten schon länger im Land leben und ein neuer Pharao kommt. Und das lese ich euch vor aus dem ersten Kapitel. Dann ließ der König von Ägypten die Hebammen für die Hebräer, Schifra und Pur, zu sich rufen und befahl ihnen: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Entbindung helft und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Mädchen aber dürft ihr am Leben lassen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Da rief der König sie wieder zu sich und fragte sie: Warum tut ihr das? Warum lasst ihr die Jungen am Leben? Sie erwiderten dem Pharao: Weil die hebräischen Frauen nicht so sind wie die ägyptischen. Sie sind kräftig und haben ihre Kinder schon zur Welt gebracht, ehe die Hebamme zu ihnen kommt. So vermehrte sich das Volk und wurde sehr stark. Gott tat den Hebammen Gutes. Und weil sie Ehrfurcht vor ihm hatten, schenkte er ihnen Nachkommenschaft. Da ließ der Pharao einen Befehl an sein ganzes Volk ergehen: Werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Nur die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Die Namen von den beiden Frauen, Schifra und Pur, die kommen nur das eine Mal vor in der ganzen Bibel. Schifra bedeutet Schönheit und Pur Glanz. Schönheit und Glanz retten also in dem Fall das Volk Israel. Es ist eine unerhörte Geschichte. Unerhört, weil sie, glaube ich, nicht so oft erzählt wird. Viel bekannter ist, was danach gleich kommt, die Geschichte von Mose. Und unerhört, weil sie von einem unerhörtem, frechen Ungehorsam erzählt. Da stellen sich zwei Frauen gegen den mächtigsten Mann im Land. Die Ägypter und die Israeliten dort, die haben sich seit Josef eigentlich gut vertragen. Man würde heute wahrscheinlich sagen, die fast die Staatsbürgerschaft gehabt. Und das hatte für beide Seiten Vorteile. Die Israeliten haben Fähigkeiten mitgebracht, die Ägypter nicht hatten. Und alle haben davon profitiert. Aber das ändert sich. Ein neuer Pharao kommt, wie es zu Beginn von dem Kapitel heißt. Der kennt den Josef nicht mehr. Der kennt auch den Deal nicht, den der Josef mit ihm abgeschlossen hat. Der hat auch die ganzen Wunder nicht miterlebt, die passiert sind, wie der Josef das Land gerettet hat. ihnen geholfen hat, dass sie in der Hungersnot Getreide haben. Warum wendet sich der Pharao jetzt gegen die Israeliten? Menschlich ist es irgendwo verständlich. Der Grund ist einfach Angst. Die Israeliten werden immer mehr und der Pharao stellt sich die Frage, was passiert, wenn die mal einen Aufstand machen? Von den Verträgen, die man vorher geschlossen hat, will er nichts mehr wissen. Einfach gehen lassen kann der Pharao die Israeliten nicht. Er braucht sie als Arbeiter und ganz offensichtlich sind das sehr gute Arbeiter. Weil desto mehr sie unterdrückt, das wird vorher erzählt, desto mehr arbeiten die. Das hilft also nicht. Der Plan des Pharaos, die Israeliten durch Arbeit gefügig zu machen, gelingt also nicht. Im Gegenteil, die werden immer mehr. Für uns ist klar, weil das der Plan Gottes ist. Gott hat ja den Vorfahren von Josef zugesagt, er wird sie zu einem großen Volk machen. Der Pharao geht also den Weg der Eskalation, er befiehlt die männlichen Kinder zu töten. Und als Helferinnen holt er sich die, die quasi an der Quelle sitzen, die sich auskennen. Aber der Widerstand gegen den Pharao, der kommt von einer unerwarteten Seite. Die beiden Hebammen, die weigern sich. Interessant finde ich zum ersten Mal, dass die beiden Namen haben. Namen werden in der Bibel noch viel stärker als heute auch mit Macht verbunden und mit einer Bedeutung. Die beiden Hebammen, deren Namen kennen wir, Schönheit und Glanz. Den Namen vom Pharao, der in einem prächtigen Palast sitzt, der in einem tollen Grab begraben werden wird, den kennen wir nicht. Der wird einfach Pharao oder König genannt. Und das ist jetzt, denke ich, kein Zufall, weil die Bibel nennt sehr wohl auch Namen von Pharaonen. In den Königsbüchern später kommen immer wieder auch die Namen vor. Der namenlose Pharao also, der scheinbar die Macht hat, gegen die beiden machtlosen Frauen, die Namen haben. Die beiden haben die Macht, das Leben zu retten, weil sie auf Gott vertrauen. Und der Pharao, der ist machtlos. Das muss ich mir auch dazu denken, vom geschichtlichen Hintergrund, dass damals Geburtshilfe Frauensache war. Es wäre nicht vorstellbar gewesen, dass ein Mann da mithilft. Und der Pharao glaubt also den beiden, was sie ihm erzählen. Die hebräischen Frauen gebären eben schneller. Das ist insofern auch eigentlich spannend, weil einerseits, damit sein Vorurteil gegenüber den Israeliten bestätigt wird, das nutzen Schifra und Pua aus. Genau genommen lügen sie aber nicht. Man weiß aus archäologischen Funden, dass die Ägypterinnen tatsächlich mit dem Gebären größere Probleme hatten als die Israeliten, weil sie einfach ein schmales Becken hatten. Der Pharao hätte ja auch nachfragen können. Wenn das eh so glatt geht bei den Geburten, wofür braucht es überhaupt Hebammen? Aber das, was er hört, das passt irgendwie zu seinem Denken. Die beiden, die setzen ihm also Widerstand entgegen, weil sie von irgendwoher von Gott Israels erfahren haben und auch von der Zusage, das Volk soll sich vermehren. Ich kann von den beiden viel lernen. Ganz wichtig, denke ich, ist, dass wir uns um unseren Mitmenschen sorgen, dass wir für das Leben eintreten, egal ob die anderen jetzt jünger oder älter sind. Jeder ist Gottes Ebenbild. Aber das ist nicht leicht und die beiden gehen ja ein großes Risiko ein. Warum tun sie das? Unbezwinglich ist für Schönheit und Glanz, für Schifra und Pur nur einer. Und das ist Gott, der Herr. Sie fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten gesagt hatte. Da kommt das gleiche Wort vor, was wir im Psalm gehört haben. Gott fürchten. Dieses Wort meint nicht einfach Angst, sondern Gottesfurcht. Manchmal wird es auch übersetzt mit Ehrfurcht. Aber wenn man das Hebräische genau liest, ist es tatsächlich explizit Gottesfurcht. Furcht oder Angst, das ist was, was heute eher negativ besetzt ist. Aber Furcht, wenn ich wahrnehme, wenn ich etwas so wahrnehme, das kann auch positiv sein. Es ist einerseits ein sehr starkes Gefühl, das mich motiviert und es setzt mich in Bewegung. Und die beiden, die haben Gottesfurcht. Sie erkennen, es ist nicht gut, wenn ich mich von Gott entferne oder Dinge mache, die er nicht will. Diese Furcht vor Gott, das Annehmen, dass da einer ist, der absolut größer ist als ich, das ist nicht so beliebt heutzutage. Soll ich Gott fürchten? Ist er nicht eher zum Kuscheln da? Natürlich ist Gott nicht zu fürchten wie ein Hund oder ein Vorgesetzter. Das, denke ich, ist da auch nicht gemeint. Es meint jetzt nicht Angst vor Gott, dass ich mich vor ihm verstecken muss. Wir haben auch im Deutschen diesen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Furcht, das ist ja gegen etwas Konkretes, etwas, eine erkennbare Gefahr. Und Angst eher ein unklares, diffuses Gefühl. Angst brauche ich vor Gott auf keinen Fall haben. Er ist ja konkret, erkennbar, er ist da. Wenn ich dann das so sehe, dann ist Gottesfurcht ein gesunder Respekt, könnte man sagen, für die Heiligkeit, Liebe und Macht Gottes. Wie ich vorher schon gesagt habe, Furcht hat ja auch eine gute Seite. Ich werde aufgeweckt aus meinem Alltagstrott. Ich werde animiert, aktiv was zu machen. Ein zweiter Aspekt von Gottesfurcht ist, dass ich begreife, da ist einer, der ist größer als ich, der hat alles gemacht und auf den kann ich mich verlassen. Und das schafft dann Sicherheit in der Beziehung zu ihm. Gottesfurcht gründet sich darauf, dass ich weiß, wer Gott ist und wer ich selber bin. Gott ist heilig und allmächtig und ich selber bin im Endeffekt immer irgendwo ein Sünder, durch Gnade gerettet. Diese Bedeutung von Gottesfurcht, die kommt auch im Neuen Testament vor. Und lange nach Paulus, lange nach den beiden Hebammen, schreibt Paulus im zweiten Brief an Timotheus darüber. Da verhalten sich, vielleicht nicht anders als heute, viele genau andersrum als die beiden Hebammen. Die haben ja Gottesfurcht und deshalb handeln sie so. Aber die Leute zur Zeit von Paulus und auch heute, die handeln andersrum. Nach außen haben sie den Schein von Gottesfurcht, aber ihre wahre Kraft verleugnen sie. Ich habe vorher erzählt, dass Ehrfurcht manchmal auch übersetzt wird mit diesem Wort. Wenn man es vom Hebräischen her nimmt, dann ist es aber eher so, dass die Ehrfurcht die Folge ist der Gottesfurcht. Weil ich anerkenne, da ist einer, der absolut ist, der mir was zu sagen hat, deshalb trete ich in Ehrfurcht vor ihm. Weil ich gottesfürchtig bin, ehre ich Gott. Die Gottesfurcht, die schenkt Schönheit und Glanz, unglaubliche Kraft. Und ich kann aus der Geschichte auch viel daraus lernen, was da nicht direkt steht. Da steht nämlich nicht, sie fürchteten Gott mehr als den Pharao. Da steht nur, sie fürchteten Gott. Ich kann das also nicht vergleichen, die Furcht vor einem oder Angst vor einem Herrscher und das, was ich Gott entgegenbringen sollte. Ich gehöre allein Gott und keiner anderen Macht. Die Erkenntnis treibt die beiden an. Das hat im Leben, denke ich, zwei Folgen. Das eine ist, ich stelle mich nicht über Gott, wie es die Mächtigen wie der Pharao tun. Ich stelle mich aber auch nicht unter Menschenmacht. Ich stelle mich den Herausforderungen des Lebens, damals wie heute, im Vertrauen darauf, dass es eine Kraft gibt, die das Leben beschützt und die mir, ohne dass ich was tun kann, ihre Gnade schenkt. Wenn es keine Furcht vor Gott, keine Gottesfurcht und Ehrfurcht vor dem Heiligen gibt, dann hat das böse Folgen. Weil dann schenke ich tatsächlich alle Macht den Pharaonen und den Mächtigen, weil über denen gibt es ja nichts mehr. Und dann bleibt wirklich manchmal die Frage, was kann ich schon tun? Ich kann ja nichts tun. Anders die beiden, Schönheit und Glanz. Sie fürchten Gott, stellen ihn über alles und erst das macht sie handlungsfähig. Und sie tun eben nicht das, was ihnen aufgetragen ist. Die beiden Frauen sind dem Pharao gegenüber auch ziemlich frech. Eigentlich ist die Aussage, bei den hebräischen Frauen geht das einfach schneller, besser als bei deinem eigenen Volk quasi, ja ein Affront. Der Pharao hat dann nicht mehr viele Möglichkeiten zu kontern. Und er verlegt sich auf die Idee, ich spanne das ganze Volk ein. Beteiligung aller, das ist seine Lösung. Und da sehe ich eine große Parallele, wenn ich in die Gegenwart schaue oder auf modernere Entwicklungen. Es ist bis heute eine Strategie der Mächtigen. Ich brauche die Masse, damit ein ungerechtes System funktionieren kann. Die Pharaonen der Welt brauchen die Unterwürfigkeit und den Gehorsam der vielen. Nochmal kurz zurück zur Angst. Da treffen zwei Welten aufeinander. Der scheinbar Mächtige, der Pharao, der hat Angst. Die beiden scheinbar Schwachen, Schifra und Pua, die haben keine Angst. Es wird zumindest nicht davon erzählt. Angst und Gottesfurcht, die werden hier einander entgegengesetzt. Es sind zwei Pole. Die Angst, die rät zur Vernichtung. Die Gottesfurcht, die rät zur Lebensbewahrung. Ich wünsche mir, dass, wenn die Angst in mir kriecht, und es gibt viele Ängste im Leben, die wir haben, die sind unterschiedlich, dass ich dann aus Gottesfurcht und Ehrfurcht auch aufstehen kann und so handeln wie Schifra und Pur. Ein Blick darauf, dass am Anfang des Weges des Volkes Israel in die Freiheit diese Befehlsverweigerung von zwei Frauen steht. Denn damit beginnt alles Weitere. Der Widerstand wird weitergehen, bald wird Mose geboren werden und Gott schreibt seine Geschichte weiter. Er hat Jesus zu uns geschickt, der uns noch einmal neu von der Gnade und Liebe Gottes erzählt hat und dieser Weg geht weiter. Bis Jesus wiederkommt. Er geht weiter durch uns, durch konkrete Menschen. Kann unser Handeln standhalten, wenn ich auf Gott mit Ehrfurcht schaue? Wo ist uns aufgetragen, im übertragenen Sinn Kinder leben zu lassen? Wo soll ich mich nicht abtöten lassen in meinen Anfängen oder Geburten? Und wo soll ich mich gegen Widerstand einbringen mit kleinen Taten? Wenn ich aus Gottesfurcht im Gottesdienst sitze und ehrfürchtig zu meinem Vater im Himmel rede, dann ist das nicht dafür gedacht, dass es da bleibt. Es ist auch dafür da, hinausgenommen zu werden. In den Alltag, damit die Gottesfurcht und die Ehrfurcht vor dem Heiligen wachsen kann. Die Erzählung stellt also zwei Dinge nebeneinander. Den Vernichtungsplan aus Angst und den Widerstand, der Leben rettet, aus Gottesfurcht. Wir erfahren nicht, wie es weitergeht mit den beiden Frauen. Wir hören nur, Gott tat den Hebammen Gutes. Und weil sie Gott fürchteten, schenkte er ihnen viel Nachkommenschaft. Mit Schönheit und Glanz beginnt die Geschichte der Befreiung des Volkes aus der Sklaverei, die weiterführen wird zum Bund am Berg Sinai und dann zu Jesus. Diese Geschichte geht weiter, die schreibt Gott mit konkreten Namen, mit unseren Namen. Es kann schwer sein, sich so mutig wie die beiden einzusetzen für das Leben und das, was Gott mir sagen will. Aber ich glaube, dass Gott einen Plan hat und dass er mitgeht. Und dazu möchte ich uns eine Aussage von Bonhoeffer aus dem Gefängnis mitgeben, die Mut macht. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Darauf vertraue ich. Und in dem Vertrauen sollten wir die Geschichte der beiden, Schiffra und Pua, weitererzählen und so leben. Denn die Geschichte bringt etwas in diese Welt, wofür die beiden Namen stehen. Schönheit und Glanz, getragen von Gottesfurcht und Gottvertrauen. Amen.